Ja, liebe Leute, ganz ungewohnte Situation. Ich vor euch hier. Wir wollen euch, die Ruthild, die Gerda und ich, wir wollen euch ein bisschen was von der UNUM-Konferenz erzählen, die in München stattgefunden hat, letztes Wochenende. Und ich bin damit eigentlich, ich wusste damit gar nichts anzufangen und bin einfach nur mitgefahren. Ich wusste nur immer, was UNUM heißt. Ne? UNUM heißt Einheit, Einssein und ist lateinisch. Und darum ging es, dass diese ganze Konferenz stattgefunden hat unter dem Gedanken der Einheit Christi. Ich habe das im Nachhinein dann so überlegt, die Braut Christi ist nur eine Braut. Und die wird mit Christus dann einmal zusammen sein. Und da werden nicht nur eine Gemeinde sein, die diese Braut bildet, sondern aus allen Gemeinden werden Leute dazukommen und zu dieser Braut gehören. Und von daher, das ist ja Einheit. Und das Problem ist aber eigentlich, dass wir so eine Zersplitterung haben und wir uns eher so ein bisschen bekriegen. Die Leiter hatten dann mal so einen Vergleich, dass sie gesagt haben, wir sind alle wie so ein Kaktus. Wir haben alle unsere Stacheln und jetzt umarm doch mal einen Kaktus. Das tut nur weh. Ne? Aber so sind wir manchmal. Wir fahren dann so unsere Stacheln aus gegen unsere Mitgemeinden und dann ja, trotzdem haben wir viel mehr gemeinsam und unsere Grundlagen sind die gleichen. Wir bauen alle auf Christus und Christus ist unser Herr. Und darum ging es eigentlich so bei dieser Konferenz, das Gemeinsame hervorzuheben und nicht das, was, wo man sagt, oh, das war jetzt aber, kann ich nicht so gut. Okay, und da war halt eine Einladung an ganz viele Denominationen ausgesprochen worden. Und wir waren, glaube ich, so 6.000 Leute oder vielleicht auch ein paar mehr. Keine Ahnung, wir waren in der Olympiahalle in München. Und ich lese nun mal beispielsweise ein paar Sachen vor, was da vertreten war. Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Gnadauer Verband, ein südamerikanischer Vertreter war, Pfingstler waren da, Charismatiker, messianische Juden, ägyptische Christen, kyrillische Kirche, bekehrte Moslems, Syrier und vieles mehr. Waren viele, viele unterschiedliche Sprecher. Die meisten waren mir überhaupt nicht bekannt. Aber ich bin ja sowieso nicht so da drin. Aber es gab halt auch bekannte Leute, von denen wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen was hören werden. Zum Beispiel Johannes Hartl oder Bill Johnson war auch da, ja. Ja, okay. Gut. Einheit. Gleich am ersten Vortrag hat jemand das so: Christus möchte eigentlich in uns eine Einheit schaffen. Und der Teufel, der auch als Diabolos bezeichnet wird. Dieses Diabolos bedeutet der Auseinanderbringer. Also der Gegenspieler. Also Christus versucht die Einheit oder schafft in uns eine Einheit und der Auseinanderbringer will alles. Das, was wir machen, ist kein chronologisches keine chronologischer Vortrag, sondern ich habe ein paar interessante Sachen gehört und die gebe ich weiter und genauso machen das die anderen auch. Gut, denke ich zumindest. Johannes Hartl hat gleich in dem zweiten Vortrag erwähnt, dass die Versöhnung vor der Einheit steht. Also bevor wir uns versöhnen können, oder bevor wir eine Einheit bilden können, ja, sollten wir über Versöhnung nachdenken und Vergebung. Zerbrochenes wieder aufbauen. Und dich vielleicht sogar mit dir selbst versöhnen. Weil manchmal fahren wir so unsere Stacheln aus, weil wir selber irgendwo Verletzungen haben oder sowas. Und dann Der Johannes Hartl hat uns am Ende seines Vortrags, der 1,5 Stunden gedauert hat, 3 Fragen gestellt, die ich euch einfach mal so weitergebe, um euch ein bisschen hineinzunehmen in dieses Thema. Wie versöhnt bist du mit dir selber? Über welche Konfession hast du dich schon mal geärgert? Für welchen Feind solltest du beten? Für welchen Feind solltest du beten? Da waren ja ganz viele Sprecher und unter anderem ein Kashluma, das ist dieser, der war aus dem das war dieser südamerikanische Vertreter, ich weiß nicht, ich kannte den Mann nicht, habe den zum ersten Mal gesehen, aber der hat was gesagt über Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und er hat gesagt, da gibt es noch was anderes, nämlich die Intimität mit dem Heiligen Geist. Also Gemeinschaft ist, wir sitzen zusammen und essen was. Und Intimität ist, wir schließen uns ins Kämmerchen ein und machen die Tür zu. Ne? Nur mal so als Gedanke. Als er auf die Konferenz gefahren ist, hat er gesagt, er hat da einen Auftrag bekommen, etwas, was er sagen sollte, wo er aber nicht so ganz sicher war, ob er das sagen sollte. Weil wir waren halt, wie ich das am Anfang vorgelesen habe, ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Also Leute, die im Heiligen Geist fließen oder sowas und andere, die, ja, die sind andere Sachen wichtig, sagen wir es mal so, ne? Oder können damit nicht so, Und das, was er sagen sollte, lautete, der Heilige Geist ist nicht die dritte Person in der Dreieinigkeit. Dritte Person hört sich ein bisschen so an wie Anhängsel, hängt auch noch dran oder sowas. Dem ist aber nicht unbedingt so. Wenn du nur mal an die Schöpfungsgeschichte denkst, nur dieses eine Beispiel, er hat noch mehr Beispiele gebracht. Der Geist schwebte über dem Wasser und dann sprach Gott, es werde. Das heißt, der Heilige Geist ist wie so ein Vorbereiter. Na? Wir haben den Heiligen Geist zu etwas gemacht, und nicht zu jemandem. Er hat das natürlich in diesem, ihr müsst das verstehen, nicht in unserem charismatischen Bereich gesprochen, sondern in einem Kreis, wo ganz viele unterschiedliche Christen unterschiedlichster Couleur zusammen waren. Was mir gut gefallen hat, war, dass fast alle Sprecher in ihren Ausführungen persönliche Zeugnisse gebracht haben. Das hat die Sache für mich richtig interessant gemacht und ich finde das immer gut. Also wenn man nicht so theoretisiert, sondern wenn man von Dingen redet, die man selber erlebt hat oder die einen betreffen oder sowas. Ne? Für mich besonders eindrücklich, weil vielleicht weil es auch aus einem anderen Kulturkreis kommt, waren ein paar Aussagen von diesem Pastor Sem, das ist aus Ägypten. Das ist also ein ägyptischer Pastor gewesen. Und er hat ein paar Und er hat mehrere Beispiele gesagt, vielleicht kommt noch das eine oder andere nachher. Eins, was mich so beeindruckt hat, war so diese Geschichte mit einer Frau. Also die Geschichte ging so, dass eine Tochter ihren Vater fragt, Papa, wo bist denn du, wenn du stirbst? Wo bist denn du in der Ewigkeit? Ne? Ja, woher weiß denn das Kind? Ja, die Mama ist bei Jesus. Und da kriegte der Moslem, es war ein Syrer, Entschuldigung, oder war jedenfalls ein Moslem, kriegte ganz große Augen, geht zu seiner Frau und sagt, bist du Christ? Und sie sagt, ja. Das geht nicht. Du hast 3 Tage Zeit, von deinem Glauben abzuschwören. Wenn nicht, müssen wir dich vom Leben zum Tode befördern. Unser Glaube lässt das nicht zu. Und sagte, braucht gar keine 3 Tage warten. Ich werde da nicht abschwören. Und dann hat dieser Mann, dieser Vater, seinen Clan zusammengerufen, seine Verwandtschaft, die Frau ins Schlafzimmer eingesperrt, kniet sich hin und betet. Und im Nebenzimmer, im Wohnzimmer diskutieren sie darüber, wie und wer sie denn um die Ecke bringt jetzt. Ne? Und während die Frau betet, wird sie 500 Kilometer versetzt, körperlich. Sie macht die Augen auf und ist in einem Raum mit einem Ehepaar, das ebenfalls auf den Knien liegt und betet. Und ja, sie wird dadurch gerettet. Das heißt, dieses Stephanus-Beispiel oder dieses Beispiel, wo der Stephanus körperlich versetzt wurde. Bitte? Philippus, Entschuldigung. Ja, okay, also das wiederholt sich im muslimischen Bereich. Das hat ja ein Ägypter erzählt, ne? Ja, übernatürlich. Das heißt, sie sollte gerade wird einfach versetzt. Ich glaube, das ist unter Drucksituationen, kann Gott manchmal ganz andere Sachen noch machen als in unserer Gesellschaft, wo wir so alles geregelt haben. Ne? Sagen wir es mal so. Ein anderes Beispiel war, dass ein Pastor, es ist ihm nicht ihm selber passiert, sondern einem anderen Pastor ist es passiert, dass er einen Anruf gekriegt, so abstockt, auch in der muslimischen Welt oder sowas. Hallo, hier ist und ganz abgehacktes, er hat es kaum verstanden. Ich muss dich treffen und weg, nochmal angerufen. Ja, ich muss dich treffen. Sie haben dann nach mehreren Telefonaten einen Termin an der ägyptisch-syrischen Grenze ausgemacht. Und dieser Pastor ist dann an diese ägyptisch-syrische Grenze gefahren, hat dort 9 Stunden auf den guten Mann gewartet, bis er dann endlich kam mit einem dicken SUV. Dann hat er ihn eingeladen in seinen dicken SUV und sie sind ab in die Wüste, mehrere Stunden. Und er dachte, ja, wahrscheinlich war es das jetzt, ne? Also muslimisches Land, Christen sind, ja, stehen auf der Abschussliste, sagen wir es mal so. Und und dann kam er in ein großes Zelt, wo viele Leute da waren. Und da löste das sich dann in der Form auf, dass er sagte, es war ein Familienclan. Und diesem Familienclan war Jesus in Person erschienen. Und dieser Familienclan, oder es hieß halt, richtet euch oder fragt diesen Pastor, dass er euch unterrichtet. Und dann hat er angefangen, ihnen von Jesus zu erzählen. Also er sagt, das ist deswegen so eine besondere Geschichte. Also Jesus erscheint vielen Moslems, einzelnen Personen oder Familien oder sowas, ne? 2, 3, 4, 5 Leute oder so. Aber dass so ein ganzer Clan auf einmal mit Jesus Kontakt hat, ist schon beeindruckend. Ne? Und weil das in unseren Breiten so gar nicht so in der Form auftritt, weil wir auch nicht so unter diesem Druck stehen, ist das mir haften geblieben, sagen wir es mal so. Ne? Ja, auch Rick Joyner, Bill Johnson hat 2 Vorträge gehalten, unter anderem hat er so ein von einem anderen Wunder erzählt. Er sagt, es ging wohl darum, dass man sich nicht so festlegen soll, dass Gott so und so und so und so arbeitet. Er arbeitet immer anders. Zum Beispiel hat da mal in irgendeiner Gebetsgemeinschaft jemand ein Bild, so ein Strichmännchen oder sowas, gemalt. Und auf dieses Strichmännchen, war es ein Strichmännchen? Ist eine Person. Und die Schulter von diesem Strichmännchen, sage ich jetzt mal, hat er mit einem roten Kreis eingekreist und einen roten Strich dadurch gezogen. Und das war ein Zeichen für Heilung. Jetzt war nur die Person zu suchen, die das, für die das trifft. Und dann sind sie, dann glaube ich, in die Stadt gegangen oder irgendwo hingegangen mit diesem Bild und haben die Leute gefragt, hast du Probleme mit deiner Schulter? War die linke Schulter oder ich weiß nicht, eine ganz bestimmte Schulter. Hast du Probleme damit? Und als sie die Person dann gefunden haben, dann haben sie ihr dieses Blatt Papier in die Hand gegeben. Hat sich's angeschaut. Und 3 Minuten gewartet, das Blatt wieder genommen und fertig. Schulter geht. Ja? Und das vor diesen, und diesen Heilungsbericht, von denen hat er noch mehr, also er hat noch viele, viele mehr Beispiele gebracht, auch wie andere Leute, die wir jetzt nicht hier erwähnt haben, aber vor dem Hintergrund, vor diesen Heilungsberichten, muss man einfach wissen, dass seine Frau ja vor einiger Zeit selber verstorben ist und sie haben für sie gebetet und sie ist nicht gesund geworden. Und aus diesem ganzen Konzept heraus hat er dann gesagt, es gibt für uns Christen 2 große Problemfelder. Wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Verlieren wir unseren Glauben, wenn wir enttäuscht werden oder nicht das passiert, was wir erwarten? Und dieses Feld der Vergebung ist auch so ein Problemfeld für uns Christen. Ja, das war so mein Teil. Ich gebe mal an Ruthild weiter. Ne?
Nicht an, ne?
Doch.
Okay. Ja, danke, Bernd, das war toll. Du kannst klasse erzählen, mir kann total gut zuhören. Super gut. Deswegen werde ich auch weniger bringen, weil das war schön, dir zuzuhören. Der Ägypter hat mich auch sehr, sehr angesprochen, von dem du jetzt schon 2 Beispiele erzählt hast. Und zwar hat er so erzählt, dass er sehr stark krank war. Nur noch, er sagt, 20 bis 30% Lungenvolumen hatte, also so schlimm im Sterben eigentlich schon lag und dann wieder gesund geworden ist selber. Also der Sohn war schon informiert worden, dass es mit ihm zu Ende geht. Aber Gott ist ihm dann begegnet und hat gesagt, du wirst leben. Und dann ist er wieder gesund geworden. Und dann hat er Gott gefragt, warum lebe ich denn noch? Und dann hat er, und er hat gedacht, dass alles Mögliche jetzt noch kommt, dann Auftrag und sonst was alles. Aber Gott hat zu ihm gesagt, sammle und vereine mein Volk. Und derjenige hat das dann so auf dem Herzen gehabt, Einheit unter den Christen zu stiften. Also der habe ich so noch nie gehört in der Art und Weise. Er hat das auch ganz einfach gemacht. Bernd hat ja auch schon ein bisschen eben davon erzählt. Aber er hat zum Beispiel einfach gesagt, wir sind der Leib Christi. die katholischen, die evangelischen, die freikirchlichen, die charismatischen, die orthodoxen und was es alles so gibt. Wir sind zusammen der Leib Christi. Also alle, die an Christus einfach glauben. Es gibt also bei uns in den großen Kirchen zum Beispiel auch Menschen, die wissen nichts vom Glauben, obwohl sie in der Kirche sind. Also es geht jetzt nicht um Zugehörigkeit, sondern aber der Leib Christi ist in allen Kirchen vorhanden. Und dass es wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen, dass es einfach so ist. Das ist der Leib Christi, auch wenn uns das nicht gefällt. Und dass es auch manchmal nicht unbedingt einfach ist, zu denen zu gehören. Ihr kennt es ja wie bei einer Familie, da gehört mal gezwungenermaßen dazu. Ist gut, wenn es gut läuft, wenn da gute Beziehungen sind, wenn die Eltern liebevoll und sonst was alles sind, aber man gehört einfach dazu und es ist die Familie, auch wenn man nicht gut klarkommt damit. Das fand ich nochmal so, wirklich so, und dieses, es ist einfach so. Und dass die Einheit für uns einfach auch ein Thema ist, uns damit abzufinden und auch konkret zu handeln. Das ganze Thema ist ja auch recht schwierig. Zum Beispiel gab es im Vorfeld zu der UNUM, der Konferenz, auch schon viel Kritik und wurde auch ein Stück davor gewarnt, unter anderem auch vor dem Bill Johnson, weil der nämlich sagen würde, Jesus will alle heilen. Und ich kann sagen, ich kann das auch sagen, Jesus will auch alle heilen, aber es werden halt nicht alle geheilt. Das ist die andere Realität. Und was du gerade von seiner Frau erzählt hast, der hat da ganz anschaulich nochmal erzählt und sehr, sehr intensiv und emotional auch mit reingenommen, wie das war, dass er da alle möglichen Heilungsleute, die er kennt, geholt hat, Koryphäen und was, ganz, ganz viele für sie gebetet haben und bis zum Schluss auch geglaubt haben, dass sie geheilt wird. Das habe ich auch schon mal mit ein paar Menschen so durch, wo mich der Mann zum Beispiel auch zum Schluss gebeten hat, nicht mehr für sie zu beten, weil sie da im Sterben lag. Das ist einfach so. Und trotzdem will Jesus heilen. Das ist einfach so. Und er hat auch nochmal gesagt, das ist auch so ein Satz, den ich vertrete, Gottes Wille ist größer als meine Erfahrungen oder meine Erfahrungswerte oder was ich alles so mitbekomme, was alles ist, sondern seine Dinge stehen. Das fand ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, er hatte diesen, noch zurück zum Ägypter, er hatte diesen Auftrag zu vereinen. Er hat dann noch ein anderes Beispiel einfach so gesagt, einmal, wir sind der Leib Christi, aber auch so einfach dieses Glaubensbekenntnis, wer das Glaubensbekenntnis halt mitsprechen kann, dass der auch Leib Christi ist. Ne? Er hat gesagt, ich glaube an den Heiligen Gott, den Vater und so einen Heiligen Geist und dann auch die heilige Christliche, sagen wir ja, oder die Katholischen sagen katholische Kirche, das gehört dazu. Bei dem Heiligen können ja meistens alle mitsprechen und christlich haben alle, die es abgewandelt, die nicht katholisch sprechen können, aber katholisch heißt vom Wort her eigentlich allgemeingültige Kirche. Katholische sagen zwar, das ist nur die katholische, aber das stimmt so nicht, vom Wort her heißt es eigentlich die allgemeingültige Kirche und da zählen wir zum Beispiel auch zu, würde ich so sagen. Von daher waren aber auch halt katholische bei dem Kongress dabei und ich habe mich zum Beispiel mit zwei jungen Männern auch unterhalten, die da ganz extrem dagegen waren. Gegen den Johannes Hartl, weil er nämlich katholisch ist. Unter anderem wurde dann gesagt, weil er halt, indem er noch in der katholischen Kirche ist, würde er den ganzen Mist der katholischen Kirche rechtfertigen oder legitimieren. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Ich bin auch zum Beispiel noch in der evangelischen Kirche aus bestimmten Gründen und ich rechtfertige nicht den Mist und alles, was die nicht richtig machen, bloß durch meine Mitgliedschaft. Das ist einfach nicht so. Das ist so eine andere Schwierigkeit, die halt auch... Und da wurden Flugblätter verteilt vorher und vor der ganzen Konferenz gewarnt. Das war halt so gewesen. Aber ich finde es trotzdem ganz, ganz wichtig, das Thema. Und zwar hatte ich, als ich Gott gefragt habe, als ich von der Konferenz gehört habe, hatte ich so gehört, dass ich hin sollte, weil es für uns wichtig ist. Und deswegen habe ich dann nochmal nachgefragt, jetzt im Nachhinein, was ist denn so für uns wichtig? Und da war für mich nochmal wichtig, dieses Einheitssache, dass ich halt nicht nur auf uns gucke, sondern wirklich auch auf die anderen gucke. Und Gerda wird nachher nochmal kurz von dem Turmbau zu Babel es erzählen, aber bei dem Turmbau zu Babel ist zum Beispiel eine Sache, dass sie ein Volk, eine Sprache, ein Ziel und ein Plan hat. Und eine Sprache zum Beispiel heißt auch, einfach mit dem anderen zu sprechen. Und ich sehe da im Moment, wir gucken einfach, wie können wir auch mit anderen, vielleicht mit den Schwalmstädtern oder vielleicht auch hier eventuell mit dem Pfarrer mal einfach reden, dass wir zumindest dieses, wir sind da, die anderen auch und wir sind nicht unbedingt, wie Werner es eben erzählt hat, ein Kaktus, der nichts mit anderen zu tun hat. Zum Beispiel ich bin ja Krankenschwester, habe ich immer und in der häuslichen Krankenpflege war ich, habe ich immer auch die Pfarrer in den Orten angesprochen und gesagt, ob sie auch bereit wären, zum Beispiel zu seelsorgerlichen oder die katholischen für ihre Sakramentsachen in die Häuser zu kommen, wenn die Menschen das ansprechen. Und da war immer so eine Offenheit einfach da. Also man wusste wenigstens voneinander, man hat wenigstens mal miteinander gesprochen und wenn es dann dazu kam, was aber selten der Fall war, hätte man auch aufeinander einfach Bezug nehmen können. Und das finde ich so für uns auch einfach wichtig, dass wir nicht nur eine charismatische Kirche hier im luftleeren Raum sind, sondern dass wir auch andere um uns rum haben, mit denen wir ein Leib sind, auch wenn das nicht einfach ist. Ein Punkt fand ich von dem ägyptischen Pastor auch wichtig. Er hat nochmal so gesagt, dem Wir steht oft das Ich im Weg. Und das ist was, was, glaube ich, für uns auch, dem Wir steht oft das Ich im Weg. Das hat er noch näher ausgeführt, das war auch sehr, sehr gut. Ich will das aber jetzt nicht weiter ausführen, sondern für mich habe ich einfach gemerkt, ja, ich will auch immer wieder gucken, was hindert mich am Wir und wo ist erstmal nur das Ich da. So in Beziehung jetzt zu euch hier, zu einzelnen Personen, Beziehungen in Gruppen, wo kann ich da mitmachen, wo kann ich nicht mitmachen, auch so in der ganzen Gemeinde, das Wir anstatt nur das Ich. Das, für mich war das ein ganz wichtiger Satz. Und was ich nochmal toll fand, war, Werner hat es erzählt, dass so von verschiedenen Denominationen, die da waren, da waren mehrere Gebetsblöcke gewesen. Einmal wurde für Deutschland gebetet, das war auch total bewegend, wenn halt Israeli da oder aus Guatemala jemand, gar nicht, war nicht Honduras, Guatemala, ich habe es gestern falsch gesagt, da war und dann für uns einfach gebetet haben. Und einer der Organisatoren, der Syrer, Krikur heißt er, den hatte ich im Bibel-TV mal vor einem Vierteljahr gesehen. Und was mich da total beeindruckt hat, was, dass er gesagt hat, wir als Deutsche haben die Berufung und den Auftrag, Versöhnung und Zusammenbringen, Verein oder Gemeinschaft stiften für weltweit. Und ich denke, das stimmt. Ich erlebe es immer wieder so, dass das so ist. Das hatte mich und derjenige hat dann halt so eine UNUM-Konferenz gemacht. Das fand ich total gut. Und ach so, was ich eben erzählen wollte, war der zweite Gebetsblock war gewesen, von dem ich eigentlich erzählen will, dass dieser Krikur, glaube ich, heißt er, dann gesagt hat, dass er einen Eindruck hat, dass die ganzen Vertreter kommen sollten und gegenseitig um Versöhnung und Vergebung zu beten für das, wo sie sich abgegrenzt haben und nicht miteinander zusammengearbeitet haben. Und dann hat als erstes der Tobias Teichen, da haben wir ja auch schon zweimal Predigten gehört oder so, und seine Frau standen da auf der Bühne und die haben zuerst begonnen. Und der Tobias Teichen hat dann so gesagt, dass er sich für den Stolz, die Arroganz und den Hochmut von seiner jungen Kirche dafür entschuldigen müsste, dass sie so agiert haben, besonders in ihrer Anfangsphase, und nicht auf, und das hat er zu den evangelischen und katholischen Vertretern gesagt, hat er um Vergebung gebeten, und dass sie nicht darauf geguckt haben, dass die katholische und die evangelische Kirche bei uns hier in Deutschland einfach auch die Wurzeln sind, aus denen die anderen Dinge entstehen. In Deutschland waren fast alle in der evangelischen katholischen Kirche drin. Das hat jetzt letztes Jahr erst umgeschwappt, dass weniger als die Hälfte drin sind, aber vorher waren es noch viel mehr. Und da hat er sich dafür bedankt. Und das war wirklich was, was speziell wichtig. Und da hat jeder das dann auch so weitergemacht. Den anderen einfach gesagt, es ist teilweise nicht richtig gelaufen, wir haben die Dinge verkehrt gemacht, wir haben nur auf uns geguckt. Fand ich sehr, sehr gut. Das waren ganz, ganz wichtige Sachen. Das war wirklich auch was Geschichtliches. Also da haben sie nicht übertrieben bei der Konferenz, sondern das war wirklich so. Und auch gerade der Araber und der Israeli, als die sich dann auch nochmal mehrmals gegenseitig so auch umarmt haben oder so. Also das war was ganz Bewegendes. Und jetzt nur noch einen Punkt möchte ich anführen. Und zwar, was Werner eben auch schon gesagt hat, dass der Heilige Geist zuerst kommt. Also du hast es ja angeführt, er ist nicht der Dritte, sondern hat dann auch gesagt, er kommt zuerst. Und diesen Satz hatte ich mir gemerkt. Zum Beispiel das Beispiel, dass erst der Heilige Geist auf den Chaos brüht und dann Gott die Welt geschaffen hatte. Oder erst wurde Jesus vom Heiligen Geist gesalbt und dann hat er angefangen zu wirken. Dann gibt es noch mehr Beispiele. Also dieses zuerst. Und dann war ja am Freitag im Gutshof das gewesen und da hatte unter anderem ein evangelischer Pfarrer, der wirklich glaubt, Der wirklich ein glaubender, Christuszentrierter, der hat auch so oft von Jesus gesagt, das eine, was bei uns ist, ist Jesus. Ne? Habe ich noch nie so gehört. Das war total toll. Und zwar war das der Dekanat, Dekan von hier, von dem Kirchenkreis. Das war wirklich was ganz Spezielles. Und dann saß neben mir eine Journalistin, und die, weil wir konnten Rückfragen stellen, und der hat wirklich einen ganz tollen Vortrag gehalten, keine Frage. Und die sagte dann, der Heilige Geist kommt ja gar nicht so vor. Und da hat sie so den Nagel auf den Kopf getroffen, und danach hatte ich eine Frage. Und dann habe ich nur einen Satz gesagt und habe gesagt, ja, der Heilige Geist steht immer zuerst. Also ich konnte mit meinem nicht anfangen, sondern habe das nochmal bestätigt. Ne? Und dann sagte jemand hinterher zu mir, war gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass der Heilige Geist so eine Stellung hat. Ne? Also seitdem ist mir das wirklich so, ich weiß nicht warum, aber ich meine, klar, wir sind eine Heilig-Geist-Gemeinde, wir haben jahrelang gelehrt, wie wichtig er ist, aber dieses so zuerst, das war mir seitdem so eine besonders wichtige Sache. Vielleicht noch ein Satz, der Lobi war so gut und so viel. Ich habe mir überlegt, an einem Tag waren 8 Stunden Lobpreis gewesen. Da war abends noch ein Konzert gewesen, und jedes Mal, zu jeder Session war mindestens 1 Stunde. Meistens haben sie sogar fast 1,5 Stunden Lobpreis gemacht, also echt lang und viel. Und dann waren noch Probenzeiten und Soundcheck und sowas alles. Also 8 Stunden am Tag Lobpreis zu bekommen, war ich gar nicht so erpischt drauf oder fand es manchmal auch ein bisschen zu laut und zu viel und sowas alles. Aber es war letztendlich, habe ich gemerkt, gut, hat mir wirklich total gut getan.
Ja, laut war es. Und die besten Zeiten waren immer dann, wenn die Sänger oder die Instrumente auf der Bühne ganz leise wurden oder vielleicht gar nicht aufgehört haben zu und 6.000 Leute einfach nur gesungen haben.
Ja, das war echt
klasse.
Und zwar manchmal auch 1/4 Stunde lang.
War echt gut.
Das waren besondere Anbetungszeiten einfach, ja.
Also nicht die Lautstärke machen.
Okay, ich bin noch. Ja. Ich habe ein bisschen länger. Kann ich das?
Also Sie hatten ja gesagt, dass von dieser Konferenz ganz viel ausgeht für Deutschland, ganz viel Auswirkung hat im geistlichen Bereich. Und das habe ich auch gesehen, so im Lobpreis. Manchmal habe ich gesehen, das ging richtig wie so eine Wolke hoch und breitet sich aus und geht so über das Land auch. Also nicht nur die Veranstalter oder die Leiter der Konferenz hatten so die Erwartung. Also ich glaube, es ist wirklich ganz viel passiert, was hier in Deutschland auch freigesetzt worden ist durch diese Konferenz. Eins sein oder eins, so hieß ja die Konferenz, und Einheit bedeutet nicht, wir sind alle gleich, wir kommen alle, wir haben so einen Einheitsbrei, wir müssen alle das Gleiche in jedem Detail glauben oder so, sondern es ist jede Kirche, jede Freikirche, jede Gemeinschaft hat spezielle Erkenntnisse, spezielle Offenbarungen, eine spezielle Berufung und einen speziellen Weg. Also das war auch ganz wichtig. Und Sie haben auch oft am Anfang vor allem und immer mal wieder gesagt, mit Kirschen verglichen. Die Kirschen essen wir, schmecken gut, genießen wir, aber die Kerne spucken wir aus. Und wenn jetzt hier irgendwas ist, was dem einen anstößig ist oder ein anderer es nicht versteht, spuckt die Kerne aus. Wir nehmen nur das Gute. Und das andere, da ärgern wir uns nicht drüber, kümmern wir uns nicht drüber, sondern jeder ist individuell und jeder, wir haben alle nur einen Teil der Erkenntnis. Wir haben alle einen Erkenntnisbereich, aber wir haben nicht das ganze Bild. Einfach so auch diese Demut zu haben, den anderen so anzuerkennen, wie er halt ist. Genau, und in der Einheit liegt Sieg. In der Einheit ist alles möglich. Und Ruth hat es eben schon angedeutet, der Turmbau zu Babel. Ne? 1. Mose 11, Vers 6 ist absolut das Beispiel für Einheit. Ne? Die hatten sich also gesagt, die Leute, wir bauen uns einen Turm. Und dann heißt es, dann werden wir berühmt. Die Spitze reicht bis an den Himmel. Wir sind stark, wir sind toll. Der Turm soll unser Mittelpunkt sein und der Turm hält uns zusammen. Und Gott sagt dazu, er war gar nicht froh darüber, ne? Er sagt dazu, jetzt wortwörtlich, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Und das war in der Welt, das war ohne Gott. Ne? Also er hat gesagt, sie sind ein Volk. Sie sind Sie haben eine Sprache, Sie haben ein Ziel, Sie haben einen Plan. Nämlich der Plan war dann, diese Ziegelsteine zu brennen und die Steine aufeinander zu bauen, um diesen Turm zu kriegen. Das war praktisch in der Welt. Aber wir als Volk Gottes, wenn wir das umdrehen, wir sind ein Volk, wir sind nämlich Gottes Volk. Wir haben eine Sprache, die Sprache der Liebe. Wir haben ein Ziel, nämlich Jesus zu dienen und Jesus zu verherrlichen. Und wir haben einen Plan, nämlich den wir gemeinsam dann auch tragen wollen. Und ich habe gedacht, das ist weltweit, wurde natürlich gesagt, wenn wir weltweit in so eine Einheit kommen, boah. Aber ich denke, auch für uns als Gemeinde ist das absolut wichtig. Ne? Wir sind Gottes Volk, wir haben die Sprache der Liebe, wir wollen wirklich Jesus dienen und ihn verherrlichen. Und wir werden als Gemeinde auch gucken, welchen Plan haben wir, wie können wir laufen. Und wenn wir da in der Einheit stehen, dann haben wir wirklich, dann ist uns nichts mehr unmöglich, sagt uns das Wort. Dann haben wir den Sieg. Aber, wie gesagt, der Werner hatte das, vor der Einheit kommt Versöhnung. Und da gibt es viele Bereiche, mit denen wir versöhnt sein dürfen. Einmal mit uns selber wirklich, das hat der Werner eben schon ausgeführt. Auch Versöhnung mit den Geschwistern, Versöhnung mit den Generationen. Versöhnung mit dem Platz, an den Gott mich gestellt hat, dass wir wirklich versöhnt sind in den Dingen, die uns so umgeben. Das ist wichtig. Sonst hat das halt auch Auswirkungen. Also sei versöhnt und trage keinen Groll, keine Resignation. Muss guck mal, in welchem Bereich vielleicht da irgend so was ist. Wollen wir nicht. Genau, das war das eine, was ich gut fand. Und dann hat der Gerhard Kehl, das war neben dem Gregor, der zweite Leiter, der diese große Konferenz auf die Beine gestellt hat, dem das Einssein als Leib wirklich wichtig ist. Der hatte dann zweimal, glaube ich, gepredigt. Und die eine Predigt, die hat mich sehr angesprochen, da ging es um Elisa, den Propheten Elisa. 2. Könige 6 ist das. Und dieser Elisa, der hat ja einiges als Prophet von dem Herrn gehört. Und diese Geschichte ist, dass der König von Aram kam und die Israeliten angreifen wollte. Und er hat dann Hinterhalt geplant. Und jedes Mal hat der Elisa das vom Herrn gehört, hat es dem König von Israel gesagt. Und der König von Israel ist dann natürlich nicht in diesen Hinterhalt reingekommen. Ne? Konnte sich schützen, konnte woanders hingehen oder sowas. Und das ist mehrere Male passiert. Und dann sagte dieser König von Aram, hier, irgendjemand muss uns verraten. Wer ist hier unser Maulwurf, wie auch immer? Und dann sagten sie, nein, nein, das ist der Elisa, der Prophet Elisa. Und da sagte er auch, es ist gut, wenn man einen Propheten im Haus hat. Es ist gut, wenn man einen Propheten im Haus hat, dann weiß man nämlich die Pläne des Feindes und dann kann man da entsprechend handeln. Und der Prophet ist, wer ist der Prophet? Der Heilige Geist. Wir haben den Propheten, wir haben den Heiligen Geist. Und wer mit Gott unterwegs ist, ist dem Feind immer einen Schritt voraus. Den Satz fand ich auch gut. Und dann der nächste Satz, den er sagte, mit dem Heiligen Geist handelst du schlauer, als du bist. Fand ich toll. Ja, und dann ging das also so, dass der König von Aram gemerkt hat, aha, der Elisa ist es, dann wollen wir den mal um die Ecke bringen, dann wollen wir den mal schnappen. Ne? Sie schickt also seine Leute los, die treffen auch auf den Elisa, aber der hat vorher gebetet und hat gesagt, Herr, schlage das Volk mit Blindheit. Und dann waren die blind, haben den Elisa gefragt, sag mal, wo ist denn der Prophet Elisa? Und er sagt, ja, ich zeige euch, wo er ist. Und dann hat er sie weggeführt, hat zum weiten Weg geführt und genau zu den Israeliten, zu dem König von Israel. Und da kamen sie dann also an und dann hieß es, komm, wir bringen dich jetzt alle um. Und dann sagten aber gute Ratgeber, nee, wir geben ihnen zu essen, zu trinken, schicken sie einfach so nach Hause. Und daraufhin war dann eine längere Zeit Frieden auch. Aber irgendwann ging es da halt weiter und dann hat der König Ben-Hadad von Aram die Stadt Samaria belagert, wo das Volk Israel drinne war. Und dann gab es eine riesige Hungersnot. Wer kennt denn die Geschichte? Kennt ihr die? Eine riesige Hungersnot, dass dann Eselkopf, wie viel kostete der? 80 Silberstücke und eine Handvoll Taubenmist 5 Silberstücke. So eine Hungersnot, dass die wirklich fix und fertig waren. Fix und fertig. Und dramatische Dinge dort passierten. Und der König war auch fertig. Der war auch fix und fertig. Und dann sagt der König, was sagt er? Bringt mir den Elisa, wir wollen ihn umbringen. Der Prophet hier, Gott hat uns verlassen, er hat uns in dieses Unglück gestürzt. Warum sollten wir jetzt noch auf Hilfe warten? es ist alles aus. Er war absolut resigniert, absolut fertig, schickt seine Leute, geht zu dem Elisa selber hin und der Elisa sagt ihm, Moment, morgen werden wir Essen in Hülle und Fülle haben. In Hülle und Fülle. Und ein Offizier sagte noch, das kann überhaupt nicht passieren. Selbst wenn Gott, soll er denn den Himmel aufreißen, dass uns das jetzt runterfällt, das kann nicht passieren. Ja, wie ging es weiter? Da gibt es 4 Aussätzige, die waren vor dem Tor. Aussätzige dürfen ja eigentlich auch gar nicht in der Stadt sein, ne? Und die litten natürlich noch mehr an Hunger, die wurden ja nun gar nicht versorgt. Und die sagten, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Sollen wir hier bleiben? Wir verhungern hier? Wir könnten auch in das Lager des Feindes gehen, vielleicht geben die uns ja was zu essen, aber das ist ja absolut ein hirnrissiger Plan. Warum soll der Feind sie versorgen, noch dazu, wo sie aussätzig sind und die anderen anstecken könnten? Die würden sie doch als allererstes umbringen. Der Feind hatte ja den Plan, das Volk umzubringen. Also absolut ein verrückter Plan. Was haben sie gesagt? Ja, dann sterben wir halt da. Was sollen wir machen? Hier sterben wir in jedem Fall, wir gehen dahin. Muss ich mal gucken, bin ich noch hier drin? Und dann sagt er hat das so ein bisschen auf heute auch angewendet, das, was wir bisher erlebt haben, reicht nicht aus, um das zu sehen, was Gott für uns hat. Man konnte das damals bei den 4 Aussätzigen nicht sehen, dass Gott für sie eine Versorgung hatte. Und bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann ist das nämlich so passiert, die sind dann in das Lager des Feindes gegangen, am Abend dorthin gegangen und sie haben festgestellt, der Feind ist überhaupt nicht mehr da. Niemand ist da. Die Zelte stehen, die Pferde, die Kühe, die Versorgung, das Essen, alles ist da, Kleider, Waffen, alles ist da, aber der Feind ist nicht mehr da. Der Feind ist weggelaufen. Und wie kam's? Gott hat nämlich dort einen, wo habe ich denn das stehen? der hatte Pferdegetrappel und Kriegsgeräusche und Kriegswagen, also so Geräusche aufkommen lassen, sodass sie dachten, ein riesiges Heer ist jetzt zu ihnen unterwegs und will sie dann, was weiß ich, gefangen nehmen, umbringen. Sie haben wirklich gedacht, ein großes Feindesheer kommt und haben vor Schreck und vor Angst alles stehen und liegen gelassen, sind einfach abgehauen, einfach abgehauen. Und er sagt, dass 2015 es einen geistlichen Klimawandel in Deutschland gab. Und er sagt, die 70 Jahre Gefangenschaft, nämlich ab 45, die ist jetzt vorbei. So, er lehnt sich so an die 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Und es gab seit 2015 einen geistlichen Klimawandel in Deutschland. Und es wird noch längere Zeit dieser Klimawandel voranschreiten. Und es werden viel, viel mehr Möglichkeiten geben, als wir sie bisher gesehen haben. Und er sagt, das Feindeslager, also heute ist das Feindeslager zum Teil schon leer. Und wir wissen es nur gar nicht. Und es braucht Verrückte, die da reingehen. Es braucht Verrückte, die kreativ genug sind, mutig genug sind, verrückt genug sind, einfach da in dieses Lager auch reinzugehen vom Feind. Zum Teil ist er gar nicht mehr da. Das fand ich echt spannend. Und da denke ich auch an dieses Beispiel, was der Bill Johnson gebracht hat, ne? Dass sie auf das Blatt dann diese Schulter eingekreist haben, einen Menschen gemalt mit Schulter eingekreist, gehen auf die Straße, zeigen dem, der ein Schulterproblem hat, das Blatt und er wird geheilt. Der Bill Johnson hatte noch ein anderes Beispiel und zwar, da kam eine Frau, die wollte Gebet haben für Heilung und da hatten sie ein großes Bild irgendwo hängen, das war während des Lobpreises gemalt worden, das Bild hatte den Titel Hoffnung. Und die Frau sieht sich das Bild an und ist geheilt und braucht kein Gebet mehr. Also Gott arbeitet auf ganz kreative Weise. Und wir dürfen mutig sein, da wirklich reinzugehen und Gott da zu glauben, wenn er uns verrückte Sachen sagt. Und da war es nämlich dann so, dass diese 4 Aussätzigen sagten, okay, wir müssen unseren Leuten Bescheid geben und die kommen dann alle und werden wirklich satt, wie der Prophet Elisa das gesagt hat. Ne? Und da kriegen sie ihre Versorgung und sind sicher. Genau, und dann sagt er, manchmal finden nur die Verrückten raus, was möglich ist. Und wir dürfen wirklich nach Möglichkeiten suchen, Gott in kreativer Weise zu dienen. Gott wirklich zu glauben und ihn andere Weise vielleicht auch dienen. Andere Schritte, andere Wege, anderes einfach mal ausprobieren. Und er sagt, fang an, vom Himmel her zu beten. Und dann kommen die verrückten Ideen direkt vom Himmel zu dir. Fang an, vom Himmel her zu beten. Genau, und was ich noch vergessen hatte zu sagen, ich springe nochmal zurück, als sie nämlich den Elisa gefangen nehmen wollten und er sie ihn ja nicht erkannt haben und sie genau in das Lager des Königs geführt haben, sagte er, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, dann ist es das Beste, dass wir den Feind wirklich in den Königssaal Gottes hineinbringen. Genau in den Herrschaftsbereich Gottes hineinbringen, denn dann muss der Feind fliehen, denn dann hat der Feind keine Macht mehr. Also mit all unseren Dingen wirklich zu dem Herrn gehen, in den Altar Gottes oder auf den Thron Gottes zu gehen und da wird der Feind entmachtet, wenn er nicht schon vorher geflohen ist. Okay, das war eigentlich so das. Höre einfach, was der Geist sagt. Und er will uns führen und er will uns in leere Feindeslager hineinführen, um uns zu versorgen, aber auch um vielleicht die zu gewinnen, die da gebunden noch liegen. Ich denke, die hatten auch einige Gefangene mit dabei, die wir dann auch befreien dürfen. Das Feindeslager ist zum Teil wirklich schon leer. Das hat mich echt ermutigt. Das war so das Prophetische für mich auch so. Das war so von mehreren Sprechern, dass sie sagten, es bricht jetzt was Neues auf. Es kommt jetzt was Neues, es kommt was Neues. Es ist nicht mehr das Alte, sondern der Heilige Geist wirkt stärker und es kommt was Neues, es kommt was Größeres. Das fand ich toll. Okay, das war's, was ich sagen wollte.
So, was machen wir jetzt zum Schluss? Kaffee.